Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 8, Predigt von Zach Poonen. Wir setzen heute unsere Studien fort über das Thema Alles, was Jesus gelehrt hat. Wir haben uns in den letzten Tagen Matthäus 28, die Verse 20 und folgende angeschaut. Das nenne ich den vernachlässigten Teil des Missionsbefehls, dass wir denen, die wiedergeboren sind, beibringen müssen, alles, was Jesus gelehrt hat, zu tun. Und wir dürfen nicht zufrieden sein, wenn wir christliche Leiter oder Prediger sind oder Hirten, bis deine Herde tatsächlich das tut, was Jesus gelehrt hat. Nicht nur ein, zwei Dinge, sondern alles im Einzelnen. Bis jeder in deiner Herde all ihre Feinde liebt, alle segnet, die sie verfluchen, frei ist von Geldliebe, frei von Zorn, frei von Augenlust, ist deine Arbeit nicht getan als ein christlicher Leiter. Es ist nicht ausreichend, sie dazu zu bringen, meine Sünden sind vergeben, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Das ist eine unvollständige Erfüllung des Missionsbefehls, und leider gibt es sehr viel unerfüllte Aufgaben im Bereich des Missionsbefehls, den der Herr uns aufgetragen hat. Ich denke, wir müssen ehrlich sein mit der Schrift. Wenn du glaubst, dass Jesus diese Worte gesagt hat, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben, Matthäus 28, 18. Und wenn ich mich dieser Autorität unterstelle, wenn ich sage, Herr, ich bin nicht hier, um das Evangelium zu predigen, das ich für richtig halte. Du hast alle Autorität im Himmel und auf Erden und du hast alle Autorität über mich, Matthäus 28, 18. Und du hast mir geboten zu gehen, und deswegen gehe ich, Vers 19, du hast mir geboten zu gehen und nicht nur Menschen zur Bekehrung zu bringen, sondern zu Jüngern zu machen, die Christus zuerst in ihrem Leben als Herrn achten in allen Bereichen. Du hast mir gesagt, ich soll sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danach hast du mir geboten, weil ich unter deiner Autorität bin, sie zu lehren, alles zu tun, was du mir geboten hast, indem ich es zunächst mal tue in meinem Leben und dann andere lehre, das zu tun. Dann kann ich deine Verheißung beanspruchen, Matthäus 28, 20, dass du mit mir sein wirst, bis zum Ende des Zeitalters, während ich danach strebe, diesen Dienst auszuführen. Das ist der Wille Gottes für uns. Wenn wir herausgehen und diese Botschaft predigen, dann werden wir Menschen lehren, was Jesus gelehrt hat, und dann werden wir den Missionsbefehl erfüllen. Anderenfalls werden wir eine unvollendete Aufgabe vollbringen. Das haben wir uns angeschaut in den letzten Tagen. Dinge, die Jesus geboten hat. Wir fingen an mit Matthäus 4, mit den ersten Worten, die Jesus sprach nach seiner Salbung, ein paar Stellen dort. Und wenn du eine Bibel hast mit roten Buchstaben der Worte Jesu, dann ist es ganz leicht für dich, durchzugehen durch die Evangelien und alles zu sehen, was Jesus gelehrt hat, alle Dinge, die er geboten hat, die wir jedem Einzelnen beibringen sollen. Also, heute gehen wir zu Matthäus 4, Vers 19. Das ist das Nächste, was wir lesen in Matthäus 4, wo er Petrus und Andreas sagte, die er am Ufer des Sees die Netze auswerfen sah, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. In unserer letzten Folge haben wir gesehen, dass er gesagt hat, kehrt um. So, der erste Schritt ist Umkehr. Und der nächste Schritt ist, ihm nachzufolgen, mit anderen Worten. Umkehr, wie ich das letzte Mal sagte, ist eine komplette Kehrtwende. Ich habe mein Leben verbracht, Geld und irdischen Dingen zu folgen, vielleicht Menschen zu folgen, zu verfolgen oder Frauen oder was auch immer, Männern, Frauen. Und jetzt kehre ich mich davon komplett ab und ich folge Jesus Christus. Umkehr ist diese Buße und Nachfolgen ist den Lauf laufen ihm hinterher. Wir laufen diesen Lauf und schauen auf Jesus, Hebräer 12, die Verse 1 und 2, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er bittet uns nicht, einen Lauf zu laufen, den er selbst nicht absolviert hat. Er kam auf die Erde als Mensch, hat sich selbst aller Privilegien entleert. In Philipper 2, Vers 5 lesen wir das, die ihn mit Gott gleichgemacht haben. Philipper 2, Vers 6, der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nicht seiner Persönlichkeit, seiner Person als Gott, Gott kann niemals aufhören, Gott zu sein. Das ist nicht möglich, so wenig wie wir aufhören können, Menschen zu sein. Gott wird immer Gott bleiben. Als Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, auf diese Erde kam, war er immer noch Gott. Deswegen hat er Anbetung angenommen. 7-mal lesen wir in den Evangelien, dass Menschen ihn angebetet haben. Er hat das angenommen, im Gegensatz zu den Engeln im Himmel, im Gegensatz zu Petrus, als Cornelius ihn anbeten wollte. Jesus hat es angenommen und war bereit dazu, weil er Gott ist. Und er hat ein Recht dazu, angebetet zu werden. Er hat Sünde vergeben, die nur Gott vergeben kann. Wir können Menschen sagen, dass Gott ihre Sünden vergibt, aber Jesus hat sie direkt vergeben. Ich vergebe euch. Er war Gott, aber wovon hat er sich entäußert, der Privilegien, die er hatte als Gott zum Beispiel? Gott kann niemals versucht werden, sagt die Bibel in Jakobus 1. Wir haben bereits gesehen in Matthäus 4, dass Jesus versucht wurde. Das ist eins der Privilegien, das er abgegeben hat. Er hat sich dieser Dinge entäußert. Und er war auch müde und schlief im Boot. Gott ist niemals müde. Jesus hatte Hunger. Gott hat niemals Hunger. Es gibt viele Dinge, die Jesus aufgegeben hat. Er hatte das Vorrecht, 72.000 Engel zu rufen, um ihn im Garten Gethsemane zu verteidigen, aber er hat sie nicht gerufen. Er hat sich selbst dieser Dinge entäußert, dieser Macht. Der Ressourcen und der Vorrechte, die er als Gott hatte, hat er sich entäußert. Als er auf der Erde war, hat er sogar gesagt, ich weiß nicht mal, wann ich wiederkommen werde. Er hat dieses Erkenntnis einfach aufgegeben, als er auf der Erde war. Jetzt weiß er es. Dieser Allwissenheit hat er sich entäußert. Und er musste in die Nähe des Feigenbaums gehen, um zu sehen, ob da Früchte sind oder nicht. Gott kann sehen, ob da Frucht ist oder nicht, aus einer Million Meilen Entfernung. Aber Jesus musste ganz in die Nähe kommen. Es gibt viele solche Beispiele, die uns zeigen, dass Jesus sich selbst dieser Vorrechte entäußert hat, Gott zu sein, aber nicht der Tatsache, dass er selbst Gott war. Deswegen konnte er versucht werden. Warum hat er das gemacht? Weil nur dann konnte er ein Vorbild sein für uns und uns sagen, folgt mir nach. Die ersten Worte, die wir lesen, nachdem er über Umkehr sprach, in Matthäus 4, Vers 17, hat er gesagt, folgt mir nach. Nun denkt darüber nach. Wenn ein Engel vom Himmel käme und uns beibringen möchte, wie man schwimmt, und er über das Swimmingpool fliegt und sagt, folge mir nach, kannst du ihm folgen? Kann ein Engel dir beibringen, wie man schwimmt? Unmöglich. Du wirst ihm sagen müssen, nun, Engel, werd mal deine Flügel los und verschaff dir einen Körper wie meinen Körper, der von der Schwerkraft ständig runtergezogen wird, und dann bring mir bei, wie man schwimmt. Mit anderen Worten, werde wie ich. Nimm einen Körper, wie ich ihn habe, der ständig von der Schwerkraft heruntergezogen wird, 24 Stunden am Tag, und dann zeig mir, wie man schwimmt. Dann kann ich deinem Beispiel folgen. Nun, gebraucht diese Illustration, wenn Jesus auf die Erde gekommen wäre und mit allen Ressourcen, die er als Gott hatte, gelebt hat, niemals versucht worden wäre. Der Teufel wäre überhaupt niemals in seine Nähe gekommen. Er wäre immer als Gott, hätte immer als Gott gelebt. Das wäre wie ein Engel mit Flügeln, der über einen Schwimmpool fliegt und sagt, folge mir nach. Er würde mich quasi lächerlich machen, wenn er mir sagt, etwas zu tun, was ich gar nicht tun kann, von dem er genau weiß, dass ich nicht tun kann. Gott macht das nicht so. Gott wurde, das lesen wir in Hebräer Kapitel 2, er wurde in allen Dingen genau wie seine Brüder, Hebräer 2, Vers 17, um unser Hohepriester zu werden vor Gott. Heißt es in Hebräer 2, 17, er musste in allen Dingen genauso werden wie seine Brüder. Und wir sind seine Brüder, die ihn als Herrn empfangen haben, werden zu seinen Brüdern. Und deswegen kann er uns sagen, folgt mir nach. In Hebräer 4 und Vers 15 heißt es, dieser hohe Priester kann Mitleid haben mit unseren Kämpfen und unseren Versuchungen. Also es ist ein Kampf, Versuchung zu überwinden. Im Augenblick der Versuchung wird uns klar, wie schwach wir sind. Wir sind so schwach, wenn es um die Versuchung geht, dass selbst eine kleine Feder uns umhauen kann. Ein Blick auf eine hübsche Frau kann uns zur Sünde verführen. Wir können so leicht sündigen, wenn wir lügen müssen irgendwo, um durchzukommen durch irgendeine Prüfung oder um irgendeinen Abschluss zu bekommen oder was auch immer. Irgendwas Falsches zu unterschreiben. Eine Feder reicht aus, um uns in die Sünde zu treiben. Warum? Wir haben was Gutes gemacht und sofort werden wir stolz. Wir können von einer Feder umgehauen werden. Wir sind so schwach. Überleg mal, dass du einen Menschen mit einer Feder berührst und er fällt um. Wie schwach der Mensch ist. So schwach sind wir. wenn es um die Versuchung geht. Und hier lesen wir von einem Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Warum? Weil er in allem versucht worden ist, genau wie wir, in allen Dingen. Das ist eine Sache, wie wir und dennoch ohne Sünde. Er ist niemals gefallen. Er wurde wie wir geschaffen, wie wir gemacht, Hebräer 2,17, in allen Dingen. Er wurde versucht, wie wir in allen Dingen, Hebräer 4,15. Wenn ihr diese beiden Bibelstellen zusammen seht, dann seht ihr, dass Jesus Christus jedes Recht hat, zu sagen zu uns, folgt mir nach. Wir können uns niemals umdrehen zu ihm und sagen, Herr, du weißt nicht, was ich durchmache. Er wird sagen, ich weiß es ganz genau, denn ich wurde ein Mensch wie du, 100% ein Mensch. Das Problem bei vielen Christen ist, sie haben Jesus Christus als 100%igen Gott angenommen, im Gegensatz zu manchen Kulten, aber sie haben nicht Jesus Christus 100% als Menschen angenommen, und das ist genauso eine falsche Lehre und eine Irrlehre, wie abzulehnen, dass er 100% Gott ist. Die Wahrheit ist eine ausgewogene Akzeptanz beider Realitäten. Er war nicht halb Gott und halb Mensch, 50% Gott, 50% Mensch. Und übrigens, die Bibel spricht niemals von einem Gott-Menschen. Das wird niemals als Beschreibung Jesu gebraucht. Er war voll und ganz Gott und er war voll und ganz Menschen. Als er auf die Erde kam, lebte er auf der Erde als ein Mensch. Und er ist aufgefahren in die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Vaters als ein Mensch, sodass der Heilige Geist, der die Wahrheit besser kennt als du und wir, alle sagt, was Christus angeht, im 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 5. Und da steht in deiner Bibel, wenn du sie als Gottes Wort ansiehst und glaubst, dass sie Gottes Wort ist. 1. Timotheus 2,5. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wer ist das? Nicht der Gottesmensch, sondern der Mensch, Jesus Christus. Er wurde ein Mensch und er ist für immer ein Mensch. Ich möchte das so darstellen. Als Christus als Gott zu Menschen wurde auf der Erde, hat er nicht aufgehört, Gott zu sein. Als er in den Himmel auffuhr, hörte er nicht auf, Mensch zu sein. Das ist die volle Wahrheit, wenn du bereit bist, das zu begreifen und zu verstehen. Deswegen, als er auf die Erde lebte, mit unseren Begrenzungen versucht, wie wir in allen Dingen, und in dem Rang gegen die Versuchung, deswegen kann er uns sagen, folgt mir nach. Lauft in meinen Wegen. Verleugnet euch selbst, wie ich mich selbst verleugnet habe. Nehmt das Kreuz auf euch, sterbt euch selbst jeden Tag, wie ich mir selbst jeden Tag gestorben bin. War das leicht, für Christus Versuchung zu überwinden? Ist es leicht für dich, Versuchung zu überwinden? Meine ernsthafte Sünden wie Mord und so weiter sind vielleicht nicht schwierig zu überwinden für uns. Das ist ganz leicht für uns, die Versuchung zu überwinden, jemanden umzubringen. Aber es gibt subtilere Dinge, speziell in unseren Gedanken. Es ist sehr schwierig, diese Dinge zu überwinden. Unreine sexuelle Gedanken oder Ängste, Sorgen, Bitterkeit, Neid oder Schmollen, Stolz, ein Geist der Unvergebenheit, Geldliebe. So viele Dinge, die im Inneren sind, sind sehr schwierig zu überwinden. Das müssen wir einfach eingestehen, zum Beispiel Zorn. Aber war es leicht für Jesus oder war es leichter für uns? Manche Menschen denken, weil er so rein war, war es viel leichter für ihn. Und es ist schwierig für uns, ihm zu folgen. Es ist nicht so schwierig für ihn gewesen. Ich möchte das so beschreiben, in einem Bild. Überleg mal, wenn jemand in einem Slum aufgewachsen ist, irgendwo in einem armen Ort in Indien, immer in dreckiger Umgebung gelebt, mit Ratten und Kakerlaken und Mücken und allen möglichen Problemen. Es gibt keinen richtigen Abfluss und sie leben in diesen dreckigen Verhältnissen. Sie sind gewohnt an diesen Dreck. Und das ist nicht schwierig für den Menschen, diesen Dreck zu leben, weil sie diesen Dreck von Kindesbeinen an gewohnt sind. Aber überleg mal, wenn jemand aus sehr hygienischen Verhältnissen kommt und der aufgewachsen ist im Luxus, wo es absolut hygienisch war, sagen wir mal aus einem westlichen Land. Manche Menschen haben niemals irgendwie eine Eidechse im Haus gesehen oder eine Kakerlake oder sowas in der Richtung. Sie haben so einen hohen hygienischen Standard und sie kommen dann und wohnen im Slum, um den Menschen, die in dem Slum sind, zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Wer würde wohl mehr Mühe damit haben, in diesem Slum zu leben? ist es derjenige, der aus völlig sauberen Verhältnissen kam, hygienischen Verhältnissen, oder der Mensch, der immer da gelebt hat? Die Antwort ist offensichtlich. Derjenige, der aus diesen guten hygienischen Verhältnissen kam, wird es sehr schwierig finden, dort zu leben. Abgesehen davon, sich reinzuhalten von unhygienischen Dingen. Obwohl Christus aus der Reinheit des Himmels kam, auf diese Erde, muss es sehr, sehr schwierig gewesen sein für ihn. Viel schwieriger als für uns, die wir gewohnt sind, in diesem Dreck zu leben. Es war ein größerer Kampf für ihn. Also, darüber hinaus, er konnte sich nicht leisten, überhaupt ein einziges Mal zu sündigen, wenn er ein Opfer für uns sein sollte. Wir wissen, wie schwierig es ist, in unseren Gedanken und Haltungen nicht zu sündigen oder Motiven, nur über einen Tag hinweg. Wenn du das schaffst, frei von Sünde zu leben, Haltungen und Gedanken und allen Dingen, über einen ganzen Tag, das wäre eine Riesenleistung. Jesus hat uns gelehrt, jeden Tag zu beten. Vergib uns unsere Sünden, wie wir denen vergeben. Weißt du, dass dieses Gebet, selbst wenn du es nicht so wiederholst, deswegen muss uns das klar sein, dass wir das jeden Tag beten sollen. Ich bete das jeden Tag, Herr, vergib mir meine Sünden. Woher wissen wir, dass das etwas ist, was wir täglich brauchen? Weil die Bitte davor sagte, gib uns an diesem Tag unser tägliches Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot, Matthäus 6,11. Herr, ich brauche heute mein tägliches Brot. Als nächstes, die nächste Bitte, vergib meine Sünden. Jeden Tag. Dann sagst du vielleicht, was meinst du damit, Sieg über Sünde, wenn du jeden Tag sündigst? Aha, es gibt einen Unterschied dazwischen, bewusste Sünde zu überwinden und unbewusst zu sündigen in Bereichen, die uns überhaupt gar nicht klar sind. Der Bereich unseres Lebens, den wir selbst kennen, macht nur etwa 10% aus wie die Spitze des Eisbergs, wie bei einem Eiswürfel in einem Glas. Man sieht nur die Oberseite. Es gibt viele Bereiche in unserem Leben, die uns überhaupt nicht bewusst sind, wo wir überhaupt nicht wissen, wo wir nicht wie Christus sind, wo wir sündigen, und wir müssen beten, dass Gott uns vergibt in diesen Bereichen. Das meine ich damit. Wir können in völligem Sieg über bewusste Sünde leben, wie der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther und Kapitel 4, 1. Korinther 4, da sagt er in Vers 4, ich bin mir nichts bewusst. Mit anderen Worten, ich lebe im Sieg über jede Sünde, die ich sehe. Ich sehe keine Sünde in meinem Leben, ich erkenne nichts davon, aber das bedeutet nicht, dass ich gerechtfertigt bin. Ich bin nicht vollkommen frei von Schuld, sagt er. Denn im 1. Korinther 4, Vers 4 sagt er, ihr beurteilt mich nicht, ihr Korinther, ihr seht nur mein äußeres Leben. Der mich wirklich beurteilt, ist der Herr selbst, dem ich verantwortlich bin, und er sieht viele Bereiche in meinem Leben, die ich selbst noch nicht einmal sehe. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich völlig gerechtfertigt bin, und ich muss um Vergebung bitten. Und wenn Gott mir Licht gibt in diesen Bereichen, dann kann ich danach streben, in diesen Bereichen zu überwinden. Das ist Heiligung. Dieses simple Gebot, folge mir nach, da zeigt uns der Herr den Weg in ein wunderbares Leben von fortschreitender Heiligung, wo wir, wie es steht in Sprüche 4, Vers 18, da wird der Weg des Gerechten beschrieben, der als gerecht vor Gott dasteht, in dem die Gerechtigkeit Christi ihm angerechnet wird, in dem Augenblick seiner Bekehrung. Er schreitet jetzt voran in tatsächlicher Gerechtigkeit, in einem täglich größeren Maß, wie es hier in Sprüche 4, 18 heißt, wie die Sonne, die immer weiter aufgeht und am Himmel immer höher steigt, bis sie mittags ganz oben am Himmel steht und am hellsten ist. Der Sonnenaufgang ist wie die Wiedergeburt, die Finsternis ist vorbei. Von diesem Augenblick an sollten wir nicht am Horizont kleben bleiben, wie die Sonne es auch nicht tut, sondern wir müssen zunehmen im Glanz, sondern der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag, an dem wir sein werden wie Christus. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden sein wie er, erst wenn er kommt. Aber wir können heute wandeln wie er. Erkennt diesen Unterschied im 1. Johannes 3? Ihr Lieben, wir sind bereits Kinder Gottes. Das ist bereits geschehen. Aber was wir sein werden, ist noch nicht geoffenbart. Wie werden wir sein? Wir werden sein wie er. Wir werden sein wie Jesus in allem, in unserer ganzen Persönlichkeit, Gedanke, Wort, Tat, inneres Leben, unbewusstes Leben, Motive. Jeder Teil von mir wird sein wie Jesus. Wann? Wenn er wiederkommt. Wenn wir ihn sehen, wie er ist. Aber bis zu diesem Tag, was sollen wir bis dahin tun? Das heißt im nächsten Vers, wenn ihr diese Hoffnung habt, dass ihr eines Tages sein werdet wie er, werdet ihr euch immer weiter reinigen, jeden Tag, bis ihr diesen Standard von ihm an Reinheit erreicht. Und das heißt es im 1. Johannes 2, Vers 6, wenn ich sage, dass ich ein Christ bin, dann muss ich leben, wie Christus gelebt hat, wandeln, wie er gewandelt ist. Und dann eines Tages werde ich sein wie er. Seht ihr den Unterschied zwischen 1. Johannes 2, Vers 6 und 1. Johannes 3, Vers 2? Wenn ihr dieses simple Gebot von Jesus verstehen wollt, folgt mir nach. 1. Johannes 2, Vers 6 sagt, ich muss nach denselben Prinzipien leben, nach denen Jesus auf der Erde gelebt hat. Dieselbe Haltung haben zu materiellen Dingen, dieselbe Haltung zu Menschen, dieselbe Haltung zu Männern und Frauen, dieselbe Haltung zu den Pharisäern, dieselbe Haltung zu religiösen Heuchlern, dieselbe Haltung zu Feinden, die ihn kreuzigten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und so weiter. Dieselbe Haltung, die Jesus hatte, jedem Menschen im Materiellen gegenüber, das bedeutet, so zu leben, wie Jesus gewandelt ist. Und der Heilige Geist befähigt uns, das zu tun. Aber es wird nur in den Bereichen sein, denen wir uns bewusst sind. Nur diesen 10% unseres Lebens. Die letzten verbleibenden 90%, während Gott uns immer mehr offenbart, was in unserem Leben verborgen ist, und wir in diesen Bereichen auch überwinden, dann reinigen wir uns selbst mehr und mehr. Gott reinigt uns von Sünde. Da steht im 1. Johannes 1, Vers 7, er reinigt uns von Sünde. Aber 1. Johannes 3, Vers 3 besagt, wir reinigen uns selbst, während wir danach streben, diese Dinge durch die Kraft des Heiligen Geistes loszuwerden, diese Angewohnheiten und alle möglichen Dinge. Das bedeutet, Jesus tatsächlich nachzufolgen in seinen Wegen. Hebräer 6, Vers 20 nennt Jesus unseren Vorläufer. Das ist ein Titel, den viele Christen nicht kennen. Wir kennen ihn als unseren Retter. Wir kennen ihn als das Licht der Welt, das Brot des Lebens, die Auferstehung und das Leben, den Weg, die Wahrheit und das Leben, den guten Hirten. Aber hier gibt es einen Titel von ihm, der nicht so bekannt ist, Hebräer 6, Vers 20. Er ist unser Vorläufer. Das bedeutet, jemand, der vor uns diesen Lauf gelaufen ist. Hebräer ist ein großartiger Brief, der uns über die menschliche Seite Jesu erzählt. Und es heißt in Hebräer 12, 1 bis 2, dass wir diesen Lauf laufen sollen und währenddessen auf unseren Vorläufer Jesus gucken, der versucht worden ist, wie wir da auf der Erde lebte, wie wir, sodass wir keine Entschuldigung mehr haben, wenn wir heute sagen, ich kann nicht bewusste Sünde loswerden. Wir haben keine Entschuldigung, außer dass wir nicht genug Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben und nicht erfüllt werden wollen vom Heiligen Geist und nicht jeden Tag ein geisterfülltes Leben führen wollen. All das hängt mit diesem simplen Gebot zusammen. Folgt mir nach. Nicht nur folgt allein dem geschriebenen Wort. Wir können bibelversessen sein, Menschen, die die Bibel anbeten und dann alle möglichen theologischen Argumente haben. Was bedeutet dieser Vers? Was bedeutet dieser Vers? Was machst du, wenn du ein englisches Wort entdeckst, das du nicht verstehst? Nehmen wir an, du findest ein schwieriges deutsches Wort in einem Buch. Ich lege das Buch beiseite und nehme ein Lexikon. Und ich versuche, die Bedeutung des Wortes herauszufinden. So habe ich mein Englisch verbessert oder eben unser Deutsch. So habe ich das jahrelang gemacht. Wenn ich ein Wort fand, das ich nicht kenne, habe ich ein Wörterbuch genommen oder ein Lexikon. Wenn wir in der Bibel einen Vers finden, den wir nicht verstehen, dann schau in das Lexikon. Das Lexikon ist nicht ein menschliches Lexikon. In diesem Fall, das biblische Lexikon ist das Wort, das Fleisch wurde, Christus. Er ist unser Wörterbuch. So, wenn du einen Vers entdeckst im Neuen Testament, der dir gebietet, etwas zu tun, du weißt nicht, was es bedeutet, dann schau Jesus Christus an, sieh, wie er es gemacht hat. Das ist unser Wörterbuch, unser Lexikon. Wie er es getan hat, sollen wir ihm nachfolgen. Wenn du Demut verstehen willst, schau nicht in einem Wörterbuch nach, schau auf Jesus Christus. Wenn du wissen willst, was es bedeutet, Gott zu lieben, schau dich Christus an, oder Menschen zu lieben, schau dich Christus an. Wenn du wissen möchtest, wie du Frauen behandelst, schau Christus an. Wenn du wissen willst, wie deine Haltung zu Geld sein soll, schau Christus an. Das ist alles impliziert in diesem simplen Gebot, folge mir nach. Wir folgen nicht Geboten. Im Alten Testament folgten sie nur Geboten. 613 Gebote waren es, das Gesetz des Mose. meine Güte, selbst sich an alle zu erinnern, geschweige denn alle einzuhalten. Aber jetzt ist es ganz einfach. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus Christus ständig in unserem Leben und wir können seinem Beispiel folgen. Deswegen ist das christliche Leben so simpel geworden im neuen Bund. Du musst dir nicht all diese Gebote im Gedächtnis behalten, sondern folge mir. Lass uns dem Heiligen Geist Raum geben, uns die Herrlichkeit Jesu zu zeigen, dass wir ihm besser folgen können. Lass uns beten. Vater im Himmel, während wir uns wieder vor dir beugen, danken wir dir für dein Wort, das so klar ist, für alle, die Ohren haben zu hören, einfach zu folgen in den Wegen Jesu, jeden Schritt des Weges. Wir bitten das in Demut in Jesu Namen. Amen.